The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen schönen Tag, auch wenn er ein bisschen kalt ist. Heute ist Dienstag, der 23. April. Anne Brohr-Hilker wirft hin. Die 50-jährige Oberstaatsanwältin leitet noch die Hauptabteilung für Cum-Ex-Ermittlungen in Deutschland. Cum-Ex, Sie wissen Bescheid, der systematische Steuerbetrug durch Investoren und Banken, der unseren Staat schätzungsweise einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet hat. Aus Anne Brohr-Hilkers Worten klingt Resignation. Sie hat dem WDR nach ihrem Entlassungsgesuch aus dem Beamtenverhältnis ein ausführliches Interview gegeben.
Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten. Und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz.
Und diese Justiz muss nun ohne die Hartnäckigkeit dieser Staatsanwältin auskommen. Denn sie sieht ein grundsätzliches Problem in puncto Wirtschaftskriminalität in diesem Land.
Ansonsten bleibt es bei dem Grundproblem, dass Täter mit viel Geld und Einfluss auf eine schwache Justiz treffen, die dem nicht Herr werden kann. Und das spielt natürlich den Tätern in die Hände, die über ganz viel Vermögen verfügen, ganz viel Geld für teure Anwälte. Das spielt denen in die Hände. Denen kann man nichts entgegensetzen. Und das führt dann genau zu diesem Befund in diesem Bereich. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Sie und ihre Kollegen ermitteln derzeit gegen mehr als 1700 Beschuldigte. Der Cum-Ex-Skandal ist nämlich noch lange nicht aufgeklärt. Die Rolle vieler Banken ist strafrechtlich noch nicht aufgearbeitet. Auch unser Bundeskanzler hat, Sie wissen das, in dieser Angelegenheit Gedächtnislücken. Viele der Geldhäuser suchen gerade den Vergleich mit dem Staat. Anne Brohr-Hilker hält gar nichts von diesen Deals.
Bei den sogenannten Deals kriegt man meistens ja nicht die volle Summe zurück. Also wenn es hochkommt, mal die Hälfte, ne, aber auf gar keinen Fall den vollen Betrag. Und das ist ja absurd. Warum sollten wir uns da ausnehmen lassen wie eine Weihnachtsgans?
Aber genau das ist ja mit Cum-Ex passiert. Und die Politik schien dem Treiben lange tatenlos zuzuschauen. Und auch heute noch sieht sie große Defizite beim Aufklärungswillen unserer Staatlichkeit.
Trotzdem war und ist es so, dass es keine zentrale Zuständigkeit gibt, keine Bündelung von Ermittlungen. Es bleibt bei einer Zersplitterung der Zuständigkeiten. Und es war auch nicht so, dass die Politik da einen Schwerpunkt gesetzt hat.
Dies bestätigte uns auch Oliver Schröm. Oliver Schröm ist ein Journalist, Buchautor und ein Enthüller. Er konstatierte gegenüber The Pioneer für unsere Podcast-Serie Cum-Ex, der Wirtschaftskrimi, die erschreckende Tatenlosigkeit seitens des Bundesfinanzministeriums nicht erst seit gestern.
Das ist wirklich ein Systemversagen und es zieht sich auch durch über sämtliche Finanzminister, ob das jetzt Eichel war, Steinbrück. Jetzt haben wir den Herrn Lindner, es steht im Koalitionsvertrag steht drin, dass man die Art von Geschäfte künftig mit aller Gewalt unterbinden will, mit Einsatz modernster Mittel, Blockchain und was weiß der Teufel. Ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass da groß was passiert.
Ja, es geht wohl munter weiter. Das sagt auch die Staatsanwältin, die noch Staatsanwältin gegenüber dem WDR.
Das halte ich für ein ganz großes Problem. Das ist jedenfalls mein Eindruck, wir noch viel zu wenig davon verstehen, was Banken eigentlich wirklich so treiben am Börsenmarkt. Also da müssen wir, glaube ich, ehrgeiziger werden, das auch zu verstehen und schneller darauf reagieren zu können. Ne? Deswegen will ich mich ja dafür einsetzen, dass solche Strukturen geschaffen werden, dass wir dauerhaft einfach irgendwie halbwegs auf Augenhöhe sind mit dem, was da am Finanzmarkt passiert.
Fazit, ich ziehe den Hut vor dieser Frau, die sagt, auf der anderen Seite der Barrikade erreiche ich mehr. Ich gebe meine sichere Beamtenkarriere auf, aber ich gebe nicht meine Ideale auf. Sie will effizienter das tun, was sie bislang nicht effizient tun konnte. Sie geht also zu den Finanzaktivisten von Finanzwende. Das ist eine Vereinigung, die sich für saubere Sitten im Finanzgewerbe einsetzt, die den Banken und den Investoren eine Art Gegenmacht entgegensetzen möchte. Aber ich denke, eigentlich müsste auch der Finanzminister sich dafür interessieren und diese Frau zu einem vertraulichen Gespräch einladen und sich das erzählen lassen, was sie zu erzählen hat über ihren Frust, über ihren Alltag, über die Waffenungleichheit zwischen den Finanzkriminellen und ihren Anwälten und diesem Staat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärt uns den neuesten Stresstest für die Ampel und was die Liberalen jetzt fordern von SPD und von Grünen.
Wenn alle erkennen, wir müssen beim Thema Wirtschaft was tun, dann ist meine Erwartungshaltung, dass diese Koalition auch liefert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Zahlen von Verizon. Und aus Italien erreicht uns ein bizarrer Streit über ein Alfa Romeo Modell, das nicht mehr so genannt werden darf, wie es der Hersteller nennen wollte. Außerdem ein deutscher Drehbuchautor zog vor Gericht für einen ziemlich kleinen Erfolg. Seit gut 2,5 Jahren ist die Ampel in Amt und Würden, aber der Regierungsmotor, er stottert gewaltig. Säuft er bald komplett ab? Mit einem neuen Papier jedenfalls macht die FDP Druck auf ihre Bündnispartner und manch einer sieht darin auch schon die Ankündigung einer Aufkündigung der Koalition. In der Tat wirken die Punkte wie eine Frontalattacke auf Grüne und SPD. Mehr Sanktionen in Sachen Bürgergeld, Jobverweigerern drohen 30% Kürzung, fordert die FDP. Den Soli will sie abschaffen, eine Förderung erneuerbarer Energien auf Staatskosten beenden und die Rente mit 63 soll auch weg. Also, ist das alles nur Säbelrasseln, diese Wirtschaftswende, von der jetzt die Rede ist? Ist das Säbelrasseln vor dem FDP-Parteitag, der am Wochenende stattfindet? Oder ist das schon der Dolchstoß für die Ampelkoalition? Gestern Abend nach der Präsidiumssitzung und auch nach der FDP-Fraktionssitzung habe ich durchgeklingelt beim FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der auch dem Präsidium seiner Partei angehört. Ich wollte doch mal horchen, was der uns zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Christian Dürr.
Guten Abend, Herr Steingart.
Sie haben ja heute ein wuchtiges Papier im FDP-Präsidium beschlossen mit Blick auf den Parteitag. War es das jetzt eigentlich dann mit der Ampel?
Nein, ich habe das ja gehört, auch das, was teilweise die Union dazu gesagt hat, das ist mir offen gestanden ein zu spielerischer Ansatz bei der ganzen Geschichte. Es geht darum, eine Wirtschaftswende für Deutschland zu erreichen. Und dass Deutschland das nötig hat, das haben ja die jüngsten Zahlen erst wieder gezeigt. Und das Potenzialwachstum, das heißt, die Chance zu wachsen, ist viel zu gering. Wir müssen besser werden und dafür braucht es Maßnahmen.
Gleichzeitig sind da ja in diesen 12 Punkten doch eine Menge Dinge drin, die es nicht gelungen ist, damals in den Koalitionsvertrag hineinzunehmen. Deswegen fragt man sich, wie soll das dann jetzt funktionieren, 2 Jahre später, den Soli abschaffen zum Beispiel oder das Bürgergeld hat die FDP ja mit beschlossen, da jetzt diese Kürzung. Das sind ja alles berechtigte, wahrscheinlich aus Sicht der Wirtschaft überfällige Forderungen, aber wie soll das jetzt machttechnisch durchgesetzt werden?
Na, es sind 2 Dinge. Einerseits hat sich die Zeit geändert und wir haben ja in den letzten 2 Jahren schon bewiesen, dass wir uns auf neue Zeiten einstellen können. Denken Sie beispielsweise an die Einkommensteuerentlastung in Höhe von über 50 Milliarden Euro. Das war im Koalitionsvertrag auch nicht vereinbart, aber es war notwendig wegen der Inflation. Da mussten wir gerecht mit den hart arbeitenden Menschen in Deutschland umgehen, auch bei der Steuer. Denken Sie beispielsweise an das Thema, gerade kürzlich diskutiert, vor 2 Wochen Bezahlkarte im Bereich der Migrationspolitik, auch nicht vereinbart gewesen im Koalitionsvertrag, aber jetzt notwendig und richtig in der Sache. Also ich glaube, die Koalition hat schon bewiesen, dass sie sich auf neue Zeiten einstellen kann und muss. Und meine Erwartungshaltung an die Koalition ist, dass sie das auch beim Thema Wirtschaft hinkriegt.
Also wie hoch würden Sie sagen, auf so einer Skala von 0 bis 100, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regierung bis zum Ende durchhält?
Also das ist für mich 100, denn das Ziel ist ja, als die FDP in die Regierungsverantwortung 2021 im Dezember kam, das Land zum Besseren zu verändern, dass dann der Druck so hoch wird. Inflation hatten wir, eine Energiepreiskrise hatten wir. Es war nicht klar, dass die Situation sich aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine so dramatisch und so schnell ändern wird. Aber dadurch ist natürlich die Handlungsnotwendigkeit, der Handlungsdruck größer geworden. Und nochmal, es hat manche Streiterei, das gebe ich gerne zu, in der Ampel gegeben. Am Ende haben wir aber gute Lösungen gefunden. Und das muss auch jetzt das Ziel sein. Wenn alle erkennen, wir müssen beim Thema Wirtschaft was tun, dann ist meine Erwartungshaltung, dass diese Koalition auch liefert.
Ich höre ja die anderen Parteien auch, habe ja zwei Ohren. Auf dem Ohr der SPD höre ich Irrweg, sagt heute Hubertus Heil. Der Sozialstaat, sagt auch Olaf Scholz, ist praktisch sakrosankt. Sie schlagen jetzt ein Moratorium vor, keine neuen Sozialleistungen. Alles läuft eigentlich in die andere Richtung. Sie schlagen vor, die erneuerbaren Energien nicht weiter zu fördern, die Förderung abzubauen. Die Grünen sind ganz anderer Meinung. Wie soll das gehen?
Ja, wir orientieren uns in Richtung Marktwirtschaft und das haben wir auch im Energiebereich ja in der letzten Zeit getan. Wir haben ja mehr zugelassen. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen, wenn ich darf, Herr Steingart, in diesem Monat lassen wir endlich synthetischen Diesel in Deutschland zu. Das war bisher verboten. Alle haben ja immer gefragt, die FDP, ja, wo soll denn der synthetische Kraftstoff herkommen? Unsere Antwort war ja, das ist teilweise verboten in Deutschland, den in Reinform zu tanken. Das machen wir diesen Monat, also Stichwort Technologieoffenheit. So, und insofern hat diese Koalition bewiesen, sich auf neue Situationen einzustellen. Deswegen bin ich hier auch erstmal hoffnungsfroh, dass drei Partner unterschiedlicher Auffassung sind, ist absolut legitim. Aber gleichzeitig muss einem eins klar sein. Deutschland hat anderthalb Jahrzehnte zu wenig Reformpolitik gemacht. Das kann man jetzt der alten Bundesregierung in die Schuhe schieben, aber das ist verschüttete Milch. Wir tragen jetzt Verantwortung. An uns ist es jetzt, die Dinge zum Besseren zu wenden und deshalb das Thema Wirtschaftswende.
Das heißt, die anderen, auch Söder zum Beispiel, CSU-Vorsitzender, bayerischer Ministerpräsident, der da von Scheidungsurkunde spricht, die haben Unrecht.
Ja, das ist mir, das sagte ich ja schon, ein zu spielerischer Ansatz. Und es wundert mich deshalb doppelt, weil an vielen Problemen, auch an Strukturproblemen, Reformstau, das Deutschland hat, den Deutschland hat, da trägt ja durchaus die Union eine erhebliche Mitverantwortung. Also was ich mir wünschen würde, da wo die Union auch in den kommenden Wochen und Monaten Verantwortung trägt, beispielsweise über den Bundesrat, dass man die Dinge nicht wieder blockiert, sondern zum Laufen bringt.
Gibt es denn irgendein Anzeichen, dass der Bundeskanzler als der Mann mit der Richtlinienkompetenz an einem dieser 12 Punkte mitgeht?
Also, es gibt jetzt keine Analyse sozusagen, jedenfalls kenne ich keine von Seiten der SPD zu den einzelnen Punkten. Und übrigens, die Analyse, das sei jetzt ein Abbau des Sozialstaates, dem würde ich auch widersprechen. Wir wollen den Sozialstaat effizienter machen. Wir brauchen ja händeringend Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt. Und insofern muss es attraktiv sein zu arbeiten. Ich finde, da gibt es durchaus
Schnitt. Bis 72 habe ich gelesen in dem Papier, Herr Dürr. Bis 72. Da haben Sie dann.
Nein, da würde ich jetzt, wenn ich da, Herr Steingart, widersprechen wollen. Ich sprach vom flexiblen Renteneintritt und habe als Beispiel genannt, wenn jemand gerne deutlich länger als 67 arbeiten möchte, dann muss das doch attraktiv sein. Wir müssen doch schaffen, dass es attraktiv ist bei gestiegener Lebenserwartung, dass die Menschen Lust haben, länger zu arbeiten. Die Lebensentwürfe sind unterschiedlich. Das heißt nicht, dass man sie zwingt, aber ich finde immer, Schweden ist da ein gutes Beispiel. Die machen so einen flexiblen Renteneintritt. Warum machen wir es nicht auch in Deutschland? Es führt dazu, dass in Schweden die Lebensarbeitszeit länger geworden ist, aber nicht per Ordre de Mufti durch den Staat, sondern dadurch, dass man mehr Flexibilität ins System bringt.
Also ich glaube, jeder einzelne Punkt für sich ist unter Ökonomen unstrittig, insofern als dass man sagt, das würde der Wirtschaft jetzt hilfreich sein. Fachkräftemangel, Lieferkettengesetz, auch eine Steuersenkung, Bürokratieabbau, alles richtig. Nur die Frage ist ja, haben Sie dafür die falschen Partner? Letztlich unterstützt die FDP eine rot-grüne Regierung, für die Sie der Mehrheitsbeschaffer sind, oder?
Da würde ich heftig widersprechen. Wir unterstützen keine rot-grüne Regierung, sondern wir sind Teil einer Regierung, die schon einiges geändert hat. Meine Antwort lautet nur, es reicht noch nicht. Denken Sie an das Thema Planungsbeschleunigung. Ich meine, hätten Sie noch vor ein, zwei Jahren gedacht, dass wir es schaffen mit den Grünen, dass Autobahnen in Deutschland schneller gebaut werden. Also insofern zeigt es doch, dass zwar mancher Diskurs auch in der Öffentlichkeit, da würde ich mir manchmal ein bisschen weniger Rhetorik wünschen, aber am Ende diese Koalition zu den richtigen Ergebnissen gekommen ist. Die Wende in der Migrationspolitik, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was endlich die Migration in den Arbeitsmarkt lenkt und nicht wie in der Vergangenheit in die sozialen Sicherungssysteme. Also da sind schon richtige Ansätze dabei gewesen. Dennoch, unser Wachstumspotenzial ist zu gering. Das müssen wir wieder nach oben kriegen. Und deswegen ist die FDP Teil dieser Koalition. Jetzt könnten wir noch über die Schuldenbremse reden. Ich glaube, da ist allen Zuhörern klar, ohne die FDP gibt es die schon lange nicht mehr. Und da war mit Verlaub auch die Union in den letzten Monaten keine Hilfe.
Ja, gleichwohl leuchtet mir auch ein, wenn Sarah Wagenknecht heute sagt, pass auf, wenn die Dinge doch so liegen, warum nicht eine Neuwahl? Wir sind in einer Demokratie, Gerhard Schröder hat das gemacht, vorgezogene Neuwahlen, dann könnten die Leute auch über die Wirtschaftswende tatsächlich auch entscheiden. Wäre das nicht auch eine faire Lösung, auch vielleicht für die FDP eine Chance, Neuwahlen, vorgezogene Neuwahlen?
Nein, Denn 2021, als nach der Bundestagswahl die FDP in diese Koalition eingetreten ist, da hat sie natürlich, haben wir natürlich deutlich gesagt, dass es uns auch im wirtschaftlichen Erfolg geht. Das ist jetzt notwendig, da mehr Geschwindigkeit reinzubringen, weil die geopolitischen Rahmenbedingungen sich so dramatisch geändert haben. Also die deutsche Wirtschaft hat natürlich davon profitiert, dass es günstige Rohstoffe gab, beispielsweise Erdgas aus Russland. Das war trotzdem die geopolitisch falsche Entscheidung. Die deutsche Wirtschaft hat davon profitiert, dass es niedrige Zinsen gab. Das hat ein Stück weit überdeckt, dass die Strukturen schon seit vielen Jahren nicht gut sind. So, und jetzt müssen wir darüber reden, wie wir die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Und das, was mich ärgert, es gibt viele kluge, tolle Unternehmer in Deutschland, die haben Lust zu investieren, aber der Standort, er selber ist nicht mehr ausreichend investitionsfähig. Und das müssen wir wieder hinbekommen, dass auch mittelständische Familienunternehmen sagen, jawohl, ich habe wieder Lust, in Deutschland ins Risiko zu gehen. Seit vielen Jahren bleiben ja die Ersatzinvestitionen hinter den Abschreibungen zurück. Das ist schon weit vor unserem Regierungseintritt der Fall gewesen. Das heißt, es wird faktisch deinvestiert. Und das müssen wir ändern. Und deswegen gilt das, was wir 2021 gesagt haben. Wir wollen wirtschaftlichen Erfolg für das Land. Der Handlungsdruck ist jetzt größer.
Ja, mich müssen Sie natürlich gar nicht überzeugen. Ich meine, Sie haben das ja genannt, das Potenzialwachstum ist tatsächlich erschreckend. Ihr Finanzminister hat gesagt, peinlich gering mit 0,4. Deutschland hat ja de facto im vergangenen Jahr das Wachsen eingestellt. Unser Wohlstand ist geschrumpft. Aber wie diskutieren Sie das denn mit den anderen, mit den Roten und mit den Grünen? Sie sitzen ja zusammen im Koalitionsausschuss und auch im Deutschen Bundestag zusammen. Wie ist die Wahrnehmung der anderen? Die scheinen ja eine andere Wahrnehmung der Problematik zu haben, oder nicht?
Also auch der Wirtschaftsminister hat öffentlich gesagt, wir brauchen ein höheres Potenzialwachstum. Und jetzt ist ja die Frage, was sind die richtigen Instrumente? Der Kanzler hat sich übrigens vor einigen Wochen auch ähnlich geäußert. Was sind die richtigen Instrumente? Jetzt lautet unsere Antwort, wir brauchen mehr Angebotspolitik. Ist jetzt sehr ökonomisch gesprochen, aber das heißt ja, wir brauchen nicht mehr Subventionen, also Konjunkturstrohfeuer, sondern wir brauchen bessere Rahmenbedingungen. Das heißt Bürokratieabbau, steuerliche Entlastung. Es muss leichter sein zu investieren. Das Wachstumschancengesetz war ein erster wichtiger Schritt, aber er wird nicht ausreichen. Das hat Christa Lindner auch gesagt. Und jetzt lassen Sie mich in Ihrer Frage eine kleine Sache korrigieren. Deutschland hat in Wahrheit ja nicht im letzten Jahr erst das Wachsen eingestellt, sondern schon seit vielen Jahren. Es war überdeckt, wie gesagt, durch günstige Rohstofflieferungen, durch eine sehr extrem niedrige Zinssituation. Aber die Strukturprobleme, die bestehen schon wesentlich länger. Und jetzt ist es an uns, das zu ändern. Vorgängerregierungen tragen da ein Stück weit Schuld. Wir tragen Verantwortung. Und deswegen, finde ich, müssen wir so eine Wirtschaftswende einleiten. Das sind wir, alle drei Parteien, finde ich, unseren Wählerinnen und Wählern schuldig. Denn niemand will ja wirtschaftlichen Misserfolg für Deutschland.
Also Neuwahlen, würden Sie sagen, kommen nicht?
Nein, die sind auch nicht notwendig, sondern man muss jetzt das Angemessene tun.
Herr Dürr, dann bedanke ich mich für die Erläuterung zu diesem 12-Punkte-Programm der FDP und wünsche beim Parteitag am kommenden Wochenende gutes Gelingen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir heute Morgen mal genauer auf die Quartalszahlen des amerikanischen Telekommunikationskonzerns Verizon. Und das zusammen natürlich mit unserer Börsenreporterin an der Wall Street, mit Anne Schwed. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Verizon hat ja im ersten Quartal Kunden verloren, Anne, und zwar nicht zu knapp. Wie hat sich das auf die Aktie ausgewirkt?
Also anfänglich, als die Zahlen rauskamen, ging es für die Aktie tatsächlich erstmal um 2,6% nach oben. Einfach deswegen, weil es doch weniger Vertragskündigungen gab als angenommen. 68.000 Kunden kündigten, statt wie erwartet 100.000. Im Vorjahreszeitraum gab es noch doppelt so viele Kündigungen. Also man kann in allem ja was Positives sehen. Außerdem wurde die Prognose von Verizon bestätigt. Der Gewinn soll um bis zu 3% wachsen. Verizon tut auch echt viel, um den Kundenabgang zu stoppen. Zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit als Kunde, sich bei Verizon verschiedene Produkte verbilligt dazu zu buchen. Zum Beispiel ein Netflix-Abo. Vor kurzem wurde auch eine Partnerschaft mit Disney Plus vereinbart. Insgesamt traf der Quartalsbericht auch die Erwartungen der Analysten. Trotzdem kippte die Stimmung über den Tag dann doch noch und am Ende stand ein Minus von 4,7% bei der Aktie.
Und dann sag uns doch noch, was sonst an der Börse in dieser Woche los ist. Was sollten die Anleger auf jeden Fall im Hinterkopf behalten?
Ja, gestern gab es nach dem doch sehr starken Abverkauf letzte Woche doch noch einen recht freundlichen Wochenstart. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,7%. Der S&P 500 konnte um 0,9% gewinnen und an der Nasdaq ging es sogar um 1,1% nach oben. Es war so ein bisschen Schnäppchenjagd angesagt. Die Anleger griffen vor allem billig bei den stark gefallenen Tech-Werten zu. Da gab es ja letzte Woche die enttäuschenden Zahlen von Netflix, die für Unsicherheit gesorgt hatten. Außerdem hatte es ja einen 10%igen Abverkauf bei Nvidia gegeben. Da wurde gestern aber wieder zugegriffen mit einem Kursplus von 4,4%. Diese Woche stehen auch noch die Zahlen von Tesla, Meta, Alphabet und Microsoft an. Bei Tesla gab es gestern deutliche Verluste mit 3,4%, nachdem da ja neue Preissenkungen bekannt gegeben wurden für die E-Autos in den USA, Deutschland und China. Abgesehen davon sind die Anleger aber auch recht erleichtert darüber, dass sich die Situation im Nahen Osten etwas stabilisiert hat, zumindest nicht weiter eskaliert. Entsprechend verkauft wurden deshalb wieder die sicheren Häfen, wie zum Beispiel Gold. Da gab es einen Kursverlust von 2,5%. Also insgesamt mit Blick auf die weiteren Earnings diese Woche wird es wohl volatil weitergehen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die italienische Regierung nichts Besseres zu tun hat, als sich in die Namensgebung von Automobilfirmen einzumischen. Ein Auto kann ja schlicht ein Mittel zur Fortbewegung sein. Für manche ist es aber natürlich sehr, sehr viel mehr.
Italians don't look for beauty.
Autowerbung, Design, Marketing verkaufen Autos als Orte der Sehnsucht. Orte auch der Heimat, ja fast schon als neues Familienmitglied.
Alfa Romeo Tonale, Tributo Italiano. Emotions, the Italian way.
Dieser Werbespot für ein Alfa Romeo Automobil etwa spricht unsere Sehnsüchte an. Nach Italien, nach Leichtigkeit und Leidenschaft soll es klingen, eben auch beim Autofahren. Dass das Auto gar nicht in Italien produziert wird, das hat bislang jedenfalls niemanden gestört. Bis jetzt. Das Alfa Romeo Modell Milano sorgt für einen Aufschrei. Zumindest mal in der italienischen Regierung. Denn Mamma Mia, es kommt aus den polnischen Fabriken des Konzerns. Wenn nicht in Milano produziert, darf also nicht Milano draufstehen, sagt die Regierung. Also hat man den Autohersteller doch tatsächlich gezwungen, sich einen neuen herkunftsgerechten, wie es hieß, Namen für das Auto auszudenken. Und statt das Auto Alfa Romeo Polski, Warschau, Krakau oder auch einfach Roman Polanski zu taufen, hat man sich jetzt auf Alfa Romeo Junior geeinigt. Von Milano zu Junior, das ist nicht nur eine Degradierung, sondern auch eine Frechheit. Die Politik in Italien hatte so viel zu tun, sie sollte sich, denke ich jedenfalls, nicht in die Namensgebung von Automobilfirmen einmischen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass bei der Fortsetzung des Kultfilms Manta Manta etwas Entscheidendes außer Acht gelassen wurde. Der Schöpfer der ganzen Geschichte höchstpersönlich.
Boah, ey, geil, ey! Manta!
In der Rolle als Autonarr und passionierter Raser, der sein Opel Manta über alles liebt, stieg Till Schweiger in den 90er Jahren zum Leinwandstar in Deutschland auf. Er wurde zu einem der gefragtesten Schauspieler unseres Landes. Mit viel Action und Witz hat sich der Kino-Hit Manta Manta in die Herzen der Zuschauer gebrannt. Vergangenes Jahr, 30 Jahre später, ging die abenteuerliche Geschichte dieser Kultfigur Berti Schrankwand dann in die zweite Runde, so der Filmtitel.
Autos bedeuten Freiheit. Und ich liebe Freiheit.
Rennfahren ist wie Radfahren, das verlernt man nicht.
Ich habe Radfahren verlernt.
Aber nicht jeder war beim Kinostart in Feierlaune. Stefan Ganz, der Drehbuchautor und Mann hinter den Texten des ersten Manta-Films, ja, der fühlte sich übergangen. Und mit was? Mit Recht. Denn statt ihn wieder mit ins Boot zu holen, wurde er anscheinend einfach über Bord geworfen. Nicht einmal gefragt wurde er, ob es ihm überhaupt recht ist, wenn die Produktionsfirma Konstantin aus München seine Geschichte von damals weitererzählt. Das wollte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und erreichte Klage ein. Und jetzt wurde ihm vor Gericht sogar Recht gegeben und eine Entschädigungssumme von 35.000 Euro zugesprochen. Für Kanz geht das Ganze in Ordnung, denn für ihn ging es weniger um das Geld, sagt er, als um die Anerkennung. Als ob ein Händedruck und ein Sorry vom großen Konstantin-Geschäftsführer wieder alles gut macht. Naja, vielleicht hilft ja ein nachgeschobenes Sorry von Justin Bieber, klingt zumindest sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen, kühlen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Trying to get you back on.